Killers auf Lux FM mit Jenny, was a friend of mine, 17 Uhr und 10 Minuten. Und wir sprechen über den Coding Da Vinci Hackathon. Am kommenden Wochenende lädt die Deutsche Digitale Bibliothek zusammen mit Wikimedia, der Servicestelle Digitalisierung Berlin und der Open Knowledge Foundation Deutschland zum Coding Da Vinci Kultur Hackathon ein. Und der findet bereits zum zweiten Male statt. Programmierer, Designer und Kreative aus den verschiedensten Bereichen werden sich auf Daten stürzen, die von über 30 Kulturinstitutionen aus ihren Archiven zur Weiter- und Nachbearbeitung freigegeben wurden. Wie man es schafft, überhaupt Museen, Stadtarchive und andere Institutionen zur Freigabe von Daten zur Teilnahme an einer Remix-Kultur zu bewegen und wie die Veranstaltung im letzten Jahr lief und noch vieles mehr, das verraten uns jetzt zwei Leute aus dem Organisationsteam des Coding Da Vinci Teams. Und zwar begrüße ich Stefan Bartholomäe, er hat den Hackathon mit auf die Beine gestellt, und Knut Perseke, er hat im letzten Jahr teilgenommen und eine App mitentwickelt und ist jetzt ins Orga-Team aufgestiegen, möchte ich fast sagen. Zunächst mal schönen guten Tag an euch beide und herzlich willkommen bei Flux FM.
Hallo Winston.
Hallo. Schönen guten Tag. Wie geht's? Ist alles gut vorbereitet oder gibt's noch Spannungen?
Ja, wir kommen direkt aus den Räumen von Wikimedia hier, einen Steinwurf weit entfernt, und sieht gut aus.
Sehr schön.
Wir haben gerade alles aufgebaut.
Ja.
Die Daten sind gepackt, die Tische aufgestellt, die Laptops werden bestückt und morgen geht's los.
Sehr schön. Der Coding Da Vinci Hackathon, ich habe es in der Anmoderation ja schon mal gesagt, findet zum zweiten Mal statt. Bei der Premiere der Veranstaltung im letzten Jahr gab es vielleicht noch ein paar Schwierigkeiten, den ein oder anderen Entscheidungsträger aus den verschiedenen Kulturinstitutionen zum Freigeben von Datensätzen zu überreden. Ist es dieses Jahr einfacher geworden mit all den vorzeigbaren Ergebnissen aus dem letzten Jahr im Gepäck?
Doch, also ich beantworte das mal, Stefan als Erster. Ja, weil wir wirklich tolle Sachen vorzuzeigen haben. Ja. Also die Ergebnisse vom letzten Jahr sprechen für sich. Also wir hatten zum Beispiel dabei eine Wecker-App für Smartphones, den sogenannten Switcher-Wecker, der sich die Vogelstimmen aus dem Tierstimmenarchiv vom Naturkundemuseum für Naturkunde in Berlin vorgenommen hat. Und die Leute haben sich richtig was dabei überlegt. Die haben gedacht, na, was ist das Besondere? Was nervt einen an diesen Apps? Die Snooze-Funktion, die muss weg. Und stattdessen wird man mit dem Vogelgezwitscher geweckt und muss danach die Stimme einem von vier Vogelbildern zuordnen. Aha. Vorher hört es nicht auf zu klingeln. Und das leuchtet sofort jedem ein. Ja. Und das war schon ein großer Vorteil dieses Jahr, dass wir zeigen konnten, was so ein Hackathon ist. Denn man verbindet in der Kulturwelt doch immer noch mit Hacken. Das sind die Bösen, die dringen in Computersysteme ein und die machen ganz schlimme Dinge. Und so ist es ja gar nicht.
Das heißt, im letzten Jahr war es durchaus noch so, dass ihr bei der einen oder anderen Institution vorgesprochen habt, gesagt, könnt ihr nicht ein paar Datensätze freigeben? Wir würden da gerne was Schönes draus hacken. Da haben die gesagt, ja, habt ihr eine Meise oder
was? Ja, ich habe tatsächlich mal wörtlich gehört, Herr Bartholmäe, wir sind ein ordentliches deutsches Amt. Wir arbeiten nicht mit Hackern zusammen.
Genau, den Satz habe ich irgendwo gelesen in der Vorbereitung. Den fand ich ganz schön. Jetzt könnt ihr vielleicht uns noch mal ein bisschen zurückführen ins letzte Jahr. Was ist denn da noch entstanden an Anwendungen und auch an Objekten? Und vor allen Dingen, aus welchen Datensätzen sind die zusammengebastelt worden? Du, Knut, hast ja eine eigene App auch entwickelt mit einem Team, die eine Mnemosyne-App, die sich mit einer ganz besonderen Art und Weise des Gedächtnisses quasi beschäftigt.
Ja, genau. Also wir haben uns halt... Also zu Beginn des Hackathons hat man halt diese ganzen Datensätze bekommen und wir dachten halt, ja cool, dann haben wir reingeguckt und dann erstmal festgestellt, dass wir überhaupt nicht durchblicken, weil diese ganzen Archive so unglaublich riesig sind, dass man gar keinen Überblick hat. Und dann haben wir uns halt gefragt, das ist eigentlich genau dasselbe Problem, wenn ich zum Beispiel bei Wikipedia bin und ich will jetzt mal irgendwie ein bisschen rumstöbern, aber ich weiß überhaupt nicht, womit ich als Suchbegriff anfangen
soll. Ja.
Und deswegen haben wir so eine Suchmaschine der anderen Art gemacht. Diese Datensätze in den Archiven, die sind alle untereinander verlinkt. Die haben ja alle irgendwelche Beziehungen. Also die Person hat mit der mal interagiert. Ja. Und die haben uns halt gedacht, wir bauen eine Suchmaschine, wo man irgendeinen Suchbegriff eingibt. Und dann springen wir über diese Verlinkung und geben dann dem Benutzer Resultate zurück, die eigentlich gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Suchbegriff zu tun haben, sondern die irgendwie damit verknüpft sind. Und so hat man halt die Möglichkeit, ganz neue Schätze aus den Archiven rauszuholen Und man braucht überhaupt kein Expertenwissen. Man kann halt mit einem x-beliebigen Begriff starten und sich dann überraschen lassen.
Ja, von dem Ganzen. Man ist nicht mehr abhängig vom Google-Algorithmus sozusagen, sondern man hat so einen assoziativeren Zugang zu diesen Datensätzen.
Ja, es ist auch mehr so eine Entdeckungstour.
Ja.
Also ich kann halt, also wir haben verschiedene Detailstufen.
Ja.
Die Detailstufe gibt halt an, über wie viele Links wir quasi rüberhüpfen.
Aha.
Und ich kann dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der höchsten Stufe bin, kriege ich ganz verschiedene Ergebnisse, aber ich kann die Ergebnisse, die ich bekommen habe, benutzen, um eine ganz neue Suche zu machen,
ja,
und mich dann immer weiter von dem eigentlichen Suchbegriff zu entfernen.
Sehr schön. Ein
bisschen um die Ecke gucken damit,
ja,
das ist ganz toll.
Ja.
Also man hat quasi, als ob man auf einmal über die nächsten Hügelketten rüber gucken
kann. Ja, es ist wie eine Assoziationskette, die vielleicht ein Freund im Kopf hat, die man aber selbst so nie verknüpft hätte zu einem gewissen Thema. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
Genau, und als besonderen Gag gab es dazu noch, also wir haben uns halt dann noch gedacht, okay, wir haben jetzt eine App geschrieben, aber wahrscheinlich wird die nie einer benutzen, weil sie halt einfach keiner kennt.
Ja.
Deswegen haben wir eine Installation gebaut. Das ist so ein Betonklotz, den man halt in ein Museum stellen kann. Und diese ganze App, die wir gebaut haben, ist eigentlich eine Webseite.
Ja.
Und diese ganze Webseite kann man halt auch mit der Installation bedienen, ohne einen Computer zu benötigen oder so.
Ja.
Und die Idee ist halt, dass sie so diese Box in Museen steht, dass die Besucher diese Box benutzen, dann nach Hause gehen und sich an diese App erinnern und sagen, ah, da war doch was.
Ah, sehr gut.
Und darüber kann man dann neue Ergebnisse finden und sagen, ah, das gibt's auch als Sammlung, da kann ich doch auch mal hingehen,
ja,
in das Museum. Und das ist so dieser Schritt, den wir versuchen, dass der Besucher zum Benutzer und wieder zum Besucher wird.
Ja.
Dass man quasi die Leute wieder ins Museum, sie motiviert, wieder ins Museum zu gehen.
Ja. Und das finde ich auch, ist durchaus gelungen, wenn man sich dann eben auch die Tastatur, die ihr da gebastelt habt, mit diesem schönen Scrollrad anguckt, dann kann man sich richtig vorstellen, dass man da gerne während eines Museumsbesuchs zum Beispiel auch mal sich drin aufhält und dran rumdreht. Welche Institutionen sind denn jetzt in diesem Jahr neu mit dabei und gibt's vielleicht Datensätze, von denen ihr jetzt schon wisst, die werden heiß umkämpft sein, möchte ich fast sagen, oder das sind sehr interessante Datensätze, wo es vielleicht schon mehrere Ideen gibt, die zu verwandeln in eine App, in ein Objekt oder in Kunstwerk.
Also was ich ja auch in meiner Eigenschaft als Mitarbeiter der Deutschen Digitalen Bibliothek immer besonders gut finde, ist, wenn man mehrere Datensätze nutzt.
Mhm.
Also das ist ja auch die ganze Idee, die miteinander zu vernetzen. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel ganz viele Datensätze dabei, die das Thema des Ersten Weltkriegs streifen auch. Also wir haben digitalisierte Zeitungen, wir haben Fotos aus der Zeit, richtig von Archivaren, die, also zufällig ein Archivar, der auch im Ersten Weltkrieg unterwegs war und dann die später Fotos archiviert hat. Es gibt Bücher, die digitalisierte Literatur aus der Zeit. Also ganz viel, wo man anfangen kann, Querverbindungen herzustellen.
Man hat ja durchaus das Gefühl, dass das Remixen von Daten in Deutschland jetzt keinen besonders guten Ruf hat. Gerade bei den Leuten, die Daten verwalten, scheint das so zu sein. Ist es auch eine Aufgabe des Coding Da Vinci, der Coding Da Vinci Veranstaltung, die Liebe zum Remixen vielleicht ein bisschen auflodern zu lassen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also das haben wir uns alle vier auf die Fahnen geschrieben. Deswegen, das ist auch das Erfolgsgeheimnis der ganzen Veranstaltung. Ja. Sowohl eine Organisation aus der Community wie Wikimedia oder die Open Knowledge Foundation, die sehr stark mit diesem Sharing und Open Data Ansatz arbeiten, wo das alles funktioniert, die alleine hätten es nicht wuppen können. Und auf der anderen Seite wir, die wir eher vom Kulturbereich kommen, die Deutsche Digitale Bibliothek und die Servicestelle Digitalisierung, die ganzen Museen hier in Berlin digitalisiert, eins nach dem anderen und online stellt. Diese besondere Mischung hat es gemacht, dass man die Erfahrung aus beiden Bereichen gebracht hat, und das spiegelt sich auch immer in diesem Auftaktwochenende,
ja,
das jetzt morgen beginnt wieder. Da treffen nämlich tatsächlich Leute aus den Museen, Bibliotheken und Archiven auf die Entwickler, die kommen miteinander ins Gespräch, und da entsteht dann die Magie, und nur so kann es gehen, dass man wirklich persönlich miteinander spricht und dann sich dieser Funke dann fort und immer weiter ausbreitet.
Ja, sehr gut. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, hören zwischendurch aber auch ein bisschen Musik, um dann noch mehr zu erfahren über den Coding Da Vinci Hackathon, der ja am Wochenende beginnt und dessen Ergebnisse im Juli dann präsentiert werden. Was da genau zu erwarten ist, das werden wir gleich nochmal erfahren. Zwischendurch aber, wie gesagt, Musik, Fraser A. Gorman mit Book of Love. Let's go.
Treasure A. Gorman mit Book of Love. Am 13.05. kann man den Mann übrigens live erleben hier bei uns im Fluxbau im Rahmen einer Flux FM Session. Am Wochenende findet der Coding Da Vinci Hackathon wieder statt. Zum zweiten Mal veranstaltet von der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammen mit Wikimedia, der Servicestelle Digitalisierung Berlin und der Open Knowledge Foundation Deutschland. Zwei Leute aus dem Orga-Team sind immer noch bei mir im Studio, und zwar Stefan Bartolomei und Knut Persecke. Sie haben uns schon ein bisschen was erzählt über das letzte Jahr und auch über Aussichten für dieses Jahr, und auch die App von Knut haben wir nochmal vorgestellt. Jetzt möchte ich nochmal auf die Veranstaltung im Allgemeinen zu sprechen kommen. Hackathon klingt ja zunächst mal nach einer Party, die nur von Programmierern besucht wird, sage ich mal, oder von Computerspezialisten. In Wirklichkeit sind aber die verschiedensten Disziplinen und Genres vertreten auf eurer Veranstaltung. Wie sieht denn ein typisches oder vielleicht ein perfektes Hackathon-Team aus eurer Sicht aus? Wer ist da alles noch dabei, außer jetzt jemandem, der Computerprogrammiersprachen beherrscht?
Ja, wir hatten es im letzten Jahr erlebt, dass es immer einen großen Bedarf an Designern zum Beispiel gab. Also es waren relativ viele Entwickler da, und dann haben wir so eine Pitch-Phase, wo man sagt, ich habe die und die Idee und ich brauche noch. Ja. Und dann kam ganz häufig die Designerin, der Designer, Leute, die sich ein bisschen auf Storytelling verstehen. Knut, fällt dir noch was ein?
Also in unserem Team war es jetzt so, wir waren 4 Leute, ein Designer und 3 Entwickler. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Mischung. Also vielleicht so
3 Designer und ein Entwickler wäre wahrscheinlich schwieriger.
Genau,
also hätte das gegeben.
Also so 2-1 ist eigentlich eine gute Mischung.
Ja.
Und also ich muss auch sagen, die Designer, die werden, das wird immer ein bisschen unterschätzt, wenn man immer sagt, ja okay, so ein Design, das kriege ich auch noch selber hin.
Ja.
Aber wenn man dann selber davor sitzt, dann hat man schon extreme Probleme.
Ja.
Und das Problem, das Coding Da Vinci aber, glaube ich, hat, ist dieser Begriff Hackathon,
ja,
weil dann eigentlich jeder Designer, außer Leute, welche, die man direkt anspricht, denkt, ich kann ja gar nicht programmieren, was soll ich da? Deswegen haben wir dieses Jahr auch versucht, viel mehr Designer irgendwie zu akquirieren und dieses ganz Nerdige ein bisschen zu entschärfen.
Ja.
Und wir haben auch ein paar Designer dabei diesmal.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir vorhin auch eure App nochmal im Web angeguckt und auch die Sachen, die offensichtlich designt werden mussten, rund um diese App herum, und fand das wirklich schön gemacht und habe da aber auch gesehen, behaupte ich zumindest, dass da eben jetzt nicht die Entwickler das Design noch eben mitgemacht haben, sondern dass da sich jemand professionell nur aufs Design konzentriert hat, und das ist, glaube ich, eine durchaus wichtige Sache für Designer, dass die da unter Umständen sich einbringen.
Kann ich noch einen Gedanken einbringen? Es sind auch nicht nur Designer und Entwickler, sondern wir hatten das, letzten Endes sind die Daten und die, auch die, die digitalisierten Kunstschätze wieder Rohstoff für neue Kunst.
Ja.
Wir hatten das letztes Jahr den Cyber Beetle, der absolute Liebling. Es war ein Hardware-Projekt. Sowas wollen wir dieses Jahr auch wieder gerne sehen, dass auch Kunst entsteht. Man kann einen Film daraus machen. Das muss jetzt nicht immer was Programmiertes oder
Gecodetes sein. Es gab ja auch digitale Musikinstrumente, die die Töne von alten Instrumenten quasi wiederverwendeten. Insofern gibt es auch für Musiker vielleicht einen Platz.
Ja, total. Gamer, Leute, die sich ein bisschen über Gameplay Gedanken machen.
Ja.
Also wer kulturbegeistert ist und jetzt nicht schreiend vor Technik davonläuft, ist uns herzlich willkommen.
Ja. Und gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, sich überhaupt einzubringen, oder ist die Anmeldung im Prinzip gelaufen?
Die Anmeldung ist im Prinzip durch, weil wir haben Kapazitäten, die wir halt nicht überschreiten dürfen. Und es waren jetzt erstmal 150 Teilnehmer, die sich angemeldet haben. Und am Donnerstag, glaube ich, um 11 Uhr haben wir halt deswegen die Anmeldung geschlossen, weil wir halt diese 150 voll hatten.
Aber man kann auf jeden Fall auch mitmachen, ohne jetzt beim Auftaktwochenende dabei zu sein. Also man kann sich auch dann, wir richten einen sogenannten Hackdash ein, das kann man alles auf der Webseite codingdavinci.de sich angucken. Und wer da draußen an den Geräten sitzt, wie man so schön sagt, und noch mitmachen würde, gerne auch eine Mail an uns schreiben und mitmachen und dann am Preisverleihungswochenende am 5. Juli präsentieren und vielleicht auch einen der Preise
gewinnen. Ja, sehr schön. Jetzt hast du das Wochenende vom 5. Juli schon erwähnt. Da werden dann die bis dahin entstandenen Projekte, Apps und Anwendungen vorgestellt. Und es gibt auch einen Preis zu gewinnen.
Es gibt auch Preise zu gewinnen. Das klärt sich alles noch genau. Wir hatten im letzten Jahr immer Reisen in Orte, die was zu tun haben mit dieser Open Data Bewegung. Oh, cool. Zum Beispiel zum Rijksmuseum in Amsterdam, die ganz vorbildlich sind, oder zum Chaos Communication Kongress von wegen Hacking.
Ja.
Und dann gab es immer für das Team eine gesponserte Reise. Und Sowas Ähnliches wird es dieses Jahr auch
sehr werden. Schön. Genau. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal gutes Gelingen bis zum 5. Juli und ich wünsche euch und uns allen auch, dass ihr die Institutionen der Bundesrepublik Deutschland ein bisschen auflockert, was den Umgang mit Daten angeht. Und vielleicht sprechen wir dann im Juli nochmal miteinander und präsentieren hier auch auf Lux FM die schönsten Ideen, die entstanden sind beim Coding Da Vinci Hackathon, der jetzt am Wochenende beginnt. Wer sich da noch einbringen möchte, macht das am besten zunächst mal über die Website codingdavinci.de und ansonsten könnt ihr euch spätestens am 5. Juli dann auch noch die Ergebnisse dieses Hackathons reinziehen. Vielen Dank für euren Besuch, Stefan und Knut. Weiterhin alles Gute und wie gesagt im Juli vielleicht nochmal. Ja? Wäre doch schön. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin.
Danke.
Tschüss. If you can't give up the gold.